Um 2012 hat sich so gezeigt, dass die Digitalisierung sich auch wirklich als solche manifestiert. Die ist irgendwie überall eingedrungen, aber nur in der Form, dass die Leute einen Bildschirm vor sich hatten und eine Tastatur und damit eigentlich das Gleiche gemacht haben wie vorher auch, nur halt mit anderen Mitteln. Und irgendwann in der Zeit, da ist es manifest geworden, dass Digitalisierung mehr ist, dass Digitalisierung wirklich anfängt, Prozesse, Vorgehensweisen umzukrempeln.
Herzlich willkommen zu Ameisen-Talk, die Normung gestern, heute und morgen. Wie gehabt erzählen wir euch hier in losen Folgen Geschichten aus der Normung. Mein Name ist Amelie Leibrand. Ich leite bei DIN das Projekt DIN Young Professionals und habe in diesem Zusammenhang diesen Podcast entwickelt. Und der heißt Ameisen-Talk nicht nur, weil DIN so zu Hochzeiten wie ein Ameisenhaufen wuselt und die Normung am Leben hält, sondern auch, weil dieser Podcast auf einem anderen Podcast aufbaut. Der heißt Menschen sind keine Ameisen. Und wenn ihr noch nicht wisst, was ihr über Normung noch nie wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet, dann hört doch da nochmal nach. Ihr hört die Folge vom April 2025, Normung gestern. Da gehen wir der Frage nach, wie bestimmte Themen zu DIN gekommen sind. Gab es mal einen Auslöser? Gab es mal eine besondere Person, die sich um bestimmte Sachen gekümmert hat? Und wie wurde das dann bei DIN verankert und wie geht es damit jetzt weiter? Und da habe ich mir heute eine ganz besondere Person eingeladen, nämlich Stefan Weisgerber. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Stefan, du bist für mich der Mr. Digital. Als ich zu DIN kam 2016, da warst du ja schon Gruppenleiter oder Abteilungsleiter?
Abteilungsleiter.
Abteilungsleiter von den Digitalthemen. Und ich habe nie ganz verstanden, was du machst. Ich weiß nur, wir waren auf demselben Flur. Erzähl mal, wie bist du zu DIN gekommen?
Wie bin ich zu DIN gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich durch mein ganzes Berufsleben hinweg irgendwie immer mit Digitalthemen zu tun gehabt. Angefangen damit, dass ich die IT von meinem ersten Arbeitgeber komplett neu gebaut habe. Dann, dass ich erstmal Ausflüge in die Standardisierung damals schon gemacht habe bei Etsy. Können wir vielleicht später noch einen Schnack drüber halten. Und dann im Weiteren auch im Bereich Mobilfunk immer wieder das Thema, da kommen jetzt Daten rein, da kommt mehr rein als nur einfach telefonieren. Und wie muss man damit umgehen? Wie kann man das planen? Ja, und so bin ich dann letzten Endes auch auf eine Anzeige von DIN damals zum Normenausschuss Informationstechnik gekommen.
Wann war denn das?
Das war 2006.
2006, mein Gott, das ist ja schon echt eine Weile her. Da hast du 19 Jahre DIN jetzt.
Genau.
Wahnsinn. Und der Normenausschuss Informationstechnologie, ist das der NIA damals schon gewesen?
Der hieß damals noch NI.
NI.
Und ist dann später durch Eingemeindung von anderen Normenausschüssen zum Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen, kurz NIA, wie es im Jargon heißt, geworden, ja.
Was waren da damals eure Themen?
Das erste Thema, was mir begegnet ist, quasi am Tag zwei, nachdem ich die Verantwortung übernommen hatte. Damals ging es um die Übernahme von einer Spezifikation bei ISO im Bereich Dokumentenformate.
Okay, wir müssen einmal ganz kurz die Abkürzung auseinanderbröseln. Also DIN ist das Deutsche Institut für Normung. Wir sind die nationale Normungsorganisation für die Normung in Deutschland. In dieser Funktion sind wir Mitglied bei CEN, das ist die europäische Normung, und ISO, das ist die internationale Normung. Deswegen haben wir immer mit CEN und mit ISO auch zu tun. ETSI ist die europäische Normung für Telekommunikation. Da sitzt theoretisch gar nicht DIN drin als nationale Vertretung, sondern die DKE, das ist die nationale Normung für die Elektrotechnik, die auf europäischer Ebene CEN-ELEC heißt und auf internationaler Ebene IEC. Warum gibt es diese Trennung? Weil, als das alles entstanden ist, waren die Ingenieure mit der Dampfmaschine unterwegs und man konnte sich noch nicht vorstellen, dass es in 100 Jahren mal auf Knopfdruck mit Strom alles läuft. Und wie das ja immer so ist, wenn Strukturen erstmal aufgebaut sind, ist das ganz schwer, sie umzumodeln. Deswegen gibt es diese Trennung immer noch, aber sie macht natürlich thematisch immer weniger Sinn. Deswegen gibt es ganz viele Joint-Arbeiten, also Joint-TCs zwischen CEN-CEN-ELEC und zwischen ISO, IEC. Und natürlich reden wir auch ganz viel mit ETSI. So, und jetzt seid ihr hoffentlich maximal verwirrt und du kannst einfach weiter erzählen.
Ja, und ich muss dran denken, diese Welt ist eine besondere und nicht jede Abkürzung, die man da selbstverständlich verwendet, ist allen bekannt. Ich werde es versuchen.
Alles gut.
Wo waren wir stehen geblieben?
Du hast dieses Format, diese Formatübernahme.
Ja, genau. Und das war so gleich ein heißes Zusammentreffen von verschiedenen Interessen. Da gab es Leute, Parteien, die das unbedingt haben wollten. Es gab andere, die das unter keinen Umständen haben wollten. Und da habe ich einen ziemlichen Kaltstart hinlegen müssen, um das Ganze im Griff zu behalten. Und dann, ich glaube, am Ende des Tages für den Part, der auf Dean entfiel, zum guten Ende zu führen.
Das ist ja gleich richtig mega spannend, weil wir sagen ja immer, der Normungsprozess ist konsensbasiert. Das bedeutet im Wesentlichen der nationale, also bei uns, wie wir als deutsches Gremium oder die deutschen Gremien, wie die zu einer Einigung kommen, die reden so lange, bis alle was gefunden haben, wo sie sagen, okay, damit kann ich leben. Sie müssen nicht alle jubeln, aber sie müssen sagen, okay, damit kann ich leben. Das ist auf europäischer Ebene schon nicht mehr so. Da gibt es Mehrheitsabstimmungen, wobei die Stimmen gewichtet sind. Nach Wirtschaftskraft und Einwohnerzahl der entsprechenden Länder haben sie unterschiedliche Stimmengewichte. Das heißt, so ein Land wie Deutschland hat einen relativ hohen Stimmgewichtsanteil und so ein Land wie Liechtenstein eher geringen. Und auf ISO-Ebene ist das so, dass die Stimmen gleich viel zählen. Das heißt, so ein Land wie Liechtenstein könnte quasi eine Stimme wie die der USA neutralisieren. Aber da bemüht man sich dann auch wieder eher um Konsensfindung. Also man bemüht sich drum. Es ist jetzt da vom Prozess her, soweit ich weiß, nicht vorgeschrieben, oder?
Ja, doch, eigentlich schon. Ja.
Eigentlich auch schon.
In den ISO-Prinzipien. Also es gibt da, hatte ich gerade vorhin in der Hand zufällig, ein Dokument, was die Prinzipien von ISO aufschreibt und da steht Konsens ganz oben. Und am Ende des Tages, ja klar, stimme ich dann ab, aber bis es zu der Abstimmung kommt, ist schon ganz viel Aufwand, ganz viel Energie da reingegangen, dass man versucht, das, was abgestimmt wird, für alle akzeptabel zu machen. So, das ist also nicht so typischerweise eine Kampfabstimmung 51-49, dann hätte man was falsch gemacht.
Genau, also die Abstimmung am Schluss ist eigentlich nur noch eine Dokumentation dessen, dass alle dazu jetzt Ja gesagt haben. Das ist eigentlich keine Abstimmung mehr in dem Sinne, wie man das jetzt eben, wie du gerade beschrieben hast, aus anderen Zusammenhängen kennt, wo man ja wirklich eben Knack auf Knirsch sein kann und dann hat jemand so ein bisschen mehr und hat halt zufällig gewonnen und sind aber alle unglücklich damit. Weil Normung ist ja freiwillig von Anfang bis Ende und die Nutzung der Dokumente ist auch freiwillig und das wird natürlich erhöht, wenn die Leute alle dem Dokument zustimmen und das gut finden und darauf warten, dass es endlich da ist, dass man endlich danach arbeiten kann, dann ist natürlich die Nutzung von so einem Dokument deutlich höher, als wenn die Hälfte sagt, nee, wir finden es eh blöd. Deswegen macht das aus der Logik des Prozesses heraus schon Sinn, dass da eben Konsens angestrebt wird.
Kostet aber manchmal auch Zeit, weil dann, wenn es sein muss, muss ich halt noch eine dritte Schleife drehen und dann kommt vielleicht aber auch noch in der dritten Schleife ein guter Punkt um die Ecke und sagt, okay, nervt mich jetzt eigentlich, aber am Ende des Tages, das Dokument ist besser und es ist wertvoller, weil es einfach von mehr Leuten akzeptiert wird, weil es angewendet wird und weil es dann auch, weil ich das Vertrauen darauf haben kann, dass es angewendet wird. Das macht den Wert von der Norm eigentlich aus.
Klar, auf jeden Fall. Darfst du das sagen, was das war? Oder gehört das zu, wir beschützen unsere Prozesse und
nein, die dürfen frei fühlen? Das war damals, ging durch alle Fachpressen dieser Welt, okay, glaube ich. Das war Office Open XML damals.
Ach, krass. Und wie ging es dann weiter? Also das war gleich dein Kaltstart und dann wusstest du, wie es geht.
Nicht alles. Also nicht alles, aber den wichtigsten Part auch so in der Aufgabe, in der Verantwortung für den Normenausschuss und zu gucken, wie muss ich damit umgehen, am Ende des Tages halt auch wirklich vertrauenswürdige Prozesse zu haben, vertrauenswürdige Arten des Umgehens gerade mit solchen Thematiken zu haben. Da kam ich nicht dran vorbei, das hinterher zu können.
Ja, ja, das ist auch das, was Dean so im Wesentlichen ausmacht und unsere Arbeit, ne? Mit den Leuten reden, Verständnis erzeugen, hier noch ein Gespräch, da noch ein Gespräch, dann hier nochmal vorbeifahren, da nochmal vorbeifahren, die verschiedenen Gesichtspunkte nochmal klären, nochmal im kleineren Kreis klären, nochmal im großen Kreis klären und dann irgendwann was finden, wo dann wirklich alle sagen, jetzt haben wir wirklich was gefunden, womit wir alle echt leben können. Und dein nächstes Thema, wie ging es dann von dort weiter?
Mein nächstes Thema, ich habe dann eigentlich mal so ein bisschen einen Ausflug in die Breite gemacht, weil ich dann eine Abteilung übernommen habe mit einem ziemlich breiten Spektrum von Themen. Das ging über Materialprüfung, Werkstoffthemen, Werkzeugthemen bis hin zu Terminologie. Also das waren irgendwie 23 Normenausschüsse. Aber immer auch mit dem Hobby quasi oder zweiten Standbein Digitales oder IKT-Themen. Ich habe von Anfang an den damals Präsidialausschuss Fokus ICT auch mitverantwortet, der genauso auf strategischer Ebene sich mit Digitalisierungsfragen, wie kann ich das in der Normung verarbeiten, was muss ich dafür tun, dass Normung da wirksam kann und so weiter beschäftigt hat. Von daher bin ich dem Thema immer treu geblieben. Und dann, es war so um 2012, hat sich so gezeigt, dass die Digitalisierung sich auch wirklich als solche manifestiert. Ich sage immer, früher war es Informationstechnik. Und die ist irgendwie überall eingedrungen, aber nur in der Form, dass die Leute einen Bildschirm vor sich hatten und eine Tastatur und damit eigentlich das Gleiche gemacht haben wie vorher auch, nur halt mit anderen Mitteln. Und irgendwann in der Zeit, ja um 2012 würde ich sagen, da ist das Manifest geworden, dass Digitalisierung mehr ist. Dass Digitalisierung wirklich anfängt, Arten, Dinge zu machen, Prozesse, Vorgehensweisen umzukrempeln. Und quasi ein integraler Bestandteil zu werden, sozusagen aus dem Bildschirm und der Tastatur rauszusteigen und wirklich ins Überall zu gehen. Das ist damals passiert. Und dann sind wir, weil dadurch auch für mich das immer mehr Zeit in Anspruch genommen hat, irgendwann zum Schluss gekommen, dass wir das Thema Digitalisierung quasi als ein eigenes Thema auch in der Organisation zeigen müssen, sowohl nach innen als auch nach außen. Und dann habe ich diese ganzen vielen Themen wieder hinter mir gelassen und habe mich auf das Thema Digitalisierung konzentriert. Industrie 4.0 war damals ein großes Thema. Cybersicherheit ist ein Thema, was uns irgendwie seit jeher beschäftigt. Und dann kam es im Laufe der Jahre noch diverse andere Dinge dazu.
Das ist ja eigentlich ganz schön krass, dass die Normung seit 2011, 2012 sich wirklich auch um die Digitalisierung oder Digitalität kümmert. Und sich da zum Beispiel das andere große System, was unser Land am Laufen hält, so die Verwaltung, jetzt erst da irgendwie richtig mit beschäftigt. Die könnten ja schon viel weiter sein.
Ja, die Verwaltung beschäftigt sich eigentlich schon ganz, ganz lang damit. Also meine allererste Dienstreise für DIN, damals noch zusammen mit meinem Vorgänger, die war nach Bremen zu einem Kongress über Verwaltungsdigitalisierung.
Ach, lustigerweise.
Also
angefangen hast 2006.
Ja, genau. Was man vielleicht hätte anders machen können damals, ist, sich ein bisschen mehr zu öffnen und mehr zu gucken, was andere tun und wie man dazu gemeinsam im Handeln kommen kann.
Das ist ja die große Stärke der Normung, dass man immer guckt, dass man das gemeinsam macht, weil das ist das Grundprinzip der Normung, dass eben nicht ein DIN-Mufti per Ordre der Vernunft hier sagt, so und so machen wir es jetzt, sondern im Gegenteil, dass eben DIN die Gremien leitet und betreut, aber die Inhalte kommen aus den Menschen, die in diesen Gremien sitzen und das sind immer idealerweise viele, damit das eben von allen Blickwinkeln angeschaut wird und alle dann was gemeinsam finden, womit alle dann eben weiterarbeiten und leben können. Und das ist natürlich was anderes, wenn man ein Land in kleine Verwaltungseinheiten unterteilt hat und jede Verwaltungseinheit jetzt ihre eigene Goldstandardlösung findet und man denkt, Leute, das dauert doch viel zu lang, da kommt ihr doch nie mehr vorwärts.
Ja, also ich erinnere mich gut an eine Veranstaltung, ich glaube, die war von Bitkom, da ging es um Gesundheitstelematik und man hat sich damals gewundert, wieso das nicht so richtig vorangeht in Deutschland. Und dann gab es da jemanden aus einem skandinavischen Land, ich weiß nicht mehr welches. Und der hat halt berichtet, naja, die machen das so, die nehmen die entsprechenden ISO-Standards und implementieren die und fertig. Und was anderes gibt's nicht.
Ja.
Punkt.
Ist ja immer einfacher, ne? Wenn einfach alle dieselbe Schraube verwenden, dann finde ich im Baumarkt auf jeden Fall einen Ersatz.
Ganz genau.
Ja, ne, schön wär's. Also alle, die zuhören, es macht immer Sinn, wenn man in ein neues Feld geht, zu gucken, was haben andere schon gemacht. Man kann das Rad neu erfinden, aber vielleicht kommt man weiter, wenn man die Räder, die es schon gibt, einfach zusammensetzt und losfährt.
Gut, ich glaube, wir sind jetzt da. Da gab es viel Bewegung gerade so in den letzten paar Monaten. Es gibt eine neue DIN-Spezifikation, also praktisch das schnellere Produkt von DIN zum Thema Qualitätsstandards im Kontext Verwaltungsdigitalisierung. Also ich glaube, da sind wir jetzt wirklich auf einem guten Weg, das freut mich total, aber das dürfen dann andere Kollegen als ich weiterführen.
Genau, das ist nämlich der Anlass deswegen, dass wir uns genau heute zusammensetzen, weil du uns verlässt. Das ist total schade. Ja. Aber ich freue mich, dass du dir noch die Zeit genommen hast, uns aus deinem reichen Dienleben zu erzählen. Du hattest vorhin gesagt, dass du mit einem ähnlichen Thema begonnen hast, wie du es jetzt wieder auf dem Tisch hast. Was hast du denn jetzt auf dem Tisch? Darfst du davon erzählen?
Ja, wir beschäftigen uns gerade intensiv damit, wie genau dieses, was wir gerade besprochen haben, das Dinge zusammentun, wie man da besser machen kann. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Also eigentlich gibt es schon so in der IKT-Welt seit vielen, vielen Jahren, 30, 40 Jahren, so ein bisschen eine eigene Kultur von Standardisierung, die sich damals entwickelt hat, auch weil damals die Prozesse auf der internationalen Ebene eine Norm zu schreiben, das hat Jahre gedauert, 8, 10 Jahre war da normal. Und da habe ich halt in der IKT schon damals irgendwie 3, 4 Produktzyklen durchgehabt. Also das war nicht das Angebot, was in der IKT-Industrie gebraucht worden ist. Und dann, wie das so ist, wenn man einen Bedarf hat und es gibt kein Angebot dafür, dann überlegt man sich ja selber was. Und das ist jetzt also eine wahnsinnig verkürzte und vereinfachte Fassung. Ja, möge mich bitte niemand dafür prügeln, aber im Prinzip daraus ist das entstanden, was heute so die im Fachjargon die Welt davon Konsortien ist. Das hat wahnsinnig viel weitergebracht und da gibt's Prozesse, wo man sagen muss und Vorgehensweisen, wo man sagen muss, okay, für bestimmte Dinge sind die vielleicht dann doch auch besser und schneller und flexibler, befriedigen die Ansprüche und dann kann man sich was von abgucken. Und es gibt eine Menge Themen, ich denke mal so Internet, da gibt es eine IETF, also die Internet Engineering Task Force oder W3C, World Wide Web Consortium, die haben im Prinzip das Internet erfunden. Alles jetzt ein bisschen plastisch und verkürzt, man möge mich nicht für Feinheiten festnageln, aber das wäre jetzt irgendwie ein bisschen verwegen zu sagen, okay, das gibt's zwar alles, aber das sind keine Normen und deshalb müssen wir jetzt mal alles von Anfang an machen und eure ganzen Router, eure ganzen Kabel, das ganze Internet, das könnt ihr alles wegschmeißen, weil wir machen das jetzt neu und das ist dann Norm. Wird nicht funktionieren. So. Und jetzt haben wir und deshalb ist das jetzt gerade so aktuell ein ganz heißes Thema in der Europäischen Union, die Digitalregulierung auf dem Tisch. Ein AI Act, ein Cyber Resilience Act, ein Data Act. Und das sind Gesetzgebungen, Regulierungen, die auf dem sogenannten New Legislative Framework beruhen. Das müssen wir jetzt wieder erklären.
Nee, das hat Katja schon erklärt.
Das hat Katja schon erklärt.
Genau, okay, Katja Krüger, unsere wunderbare Kollegin, die das ganz wunderbar erklären kann. Das war die Folge vom März letzten Jahres. Gerne nochmal nachhören, wir verlinken sie auch in den Shownotes. Du kannst einfach weitermachen.
Okay, dann mache ich weiter. So, und dann haben wir jetzt genau das Thema, das Normung. Die ist nämlich da relevant im NLF-Kontext, für solche Digitalthemen verantwortlich ist. Und dann haben wir dadurch Anforderungen an Geschwindigkeit und an die Interaktion mit Partnerorganisationen.
Jetzt innerhalb des Normungsprozesses.
Innerhalb des Normungsprozesses, die in anderen Normungsthemen nicht so relevant sind. Da müssen wir uns genau solche Gedanken machen. Und da habe ich jetzt in den letzten Monaten, im letzten guten Jahr und eigentlich auch schon davor mit vielen anderen zusammen überlegt, wie kann man das anpacken, wie kann man gucken, dass man da auch die Kulturen zusammenbringt, wie kann ich das Zusammenwirken von Open-Source-Software, die jetzt auch in dem Regulierungskontext relevant wird, wie kann ich das von dieser Open-Source-Software mit Normen besser, einfacher, wirksamer gestalten, wie geht das eigentlich, wie kann ich das machen, wo gibt es vielleicht Knackpunkte, wie kann ich die Kulturen zusammenbringen, die ganz unterschiedlich sind und all solche Sachen. Von daher genau eigentlich schließt sich so ein bisschen jetzt der Bogen, der Kreis, das Thema vom Anfang, was ein ganz ähnliches war, ist wieder auf dem Tisch, immer noch nicht final gelöst, aber wir arbeiten dran.
Na, das ist ja das Tolle, dass die Normung sich weiterentwickelt und mitwächst. Die ist ja in den über 100 Jahren, die es sie gibt, immer schon mitgewachsen mit der Welt. Deswegen gibt es ja auch eben diese Aufteilung zwischen Normung und Gesetzgebung, weil die Normung dann im Zweifel bei aller Langsamkeit doch schneller ist als ein Gesetzgebungsprozess und dann sich rascher an Technologiesprünge oder was auch immer anpassen kann. Spannend. Und aus diesem Prozess springst du raus? Möchtest du das nicht noch weiter begleiten, bis es, keine Ahnung, ob es jemals abgeschlossen sein kann, aber bis es 2 Schritte weiter ist?
Irgendwann ist immer der Punkt, wo man sagt, danke, Das war's.
Okay. Ja, klar. Wenn du dir was wünschen dürftest für dein Thema, jetzt abgesehen, also ganz unabhängig von diesem konkreten Fall, sondern für dieses digitale Thema in der Normung, hast du einen Wunsch offen, den du deinen Nachfolgern weitergibst?
Ja, eigentlich, dass das, was jetzt eben gerade so in der letzten Zeit entstanden ist, an Vorschlägen, an Empfehlungen, an Ideen, was wir auch europäisch diskutiert haben und wo viele Leute involviert waren, die auch in der Welt der Foren und Konsortien unterwegs sind, in der Welt der Open Source unterwegs sind, dass es umgesetzt wird. Ja, dass da tolle neue Prozesse rauskommen und dass so die verschiedenen Welten dann auch lernen oder dazu kommen, miteinander zu arbeiten, mehr noch miteinander zu arbeiten als bisher und dann zum Beispiel eben es schaffen, dass es in Europa vertrauenswürdige KI gibt, dass der AI Act umgesetzt ist und wirklich mit Normen unterlegt wird, die wirklich auf dem Punkt sind, die Mehrwert bringen und alles schick ist. Oder dass wir schaffen mit den Normen, die dann alle möglichen anderen Ergebnisse auch einbauen, mit einbeziehen, zu effektiven, effizienten, auch digital souveränen Datenökosystemen zu führen, wo wir nicht auf einzelne Anbieter angewiesen sind und wenn die keine Lust mehr haben, dann drehen sie uns den Sturm ab und bei uns steht alles still in Europa.
Das wäre in der Tat zu wünschen, ne? Dass wir da auch in diesem Feld unsere eigene Stimme finden. Ne? Das haben wir ja so ein bisschen, also da sind wir auf jeden Fall nicht vorne an der Entwicklung.
Das ist eine durchaus ambivalente Sache, das würde ich gar nicht unbedingt so sagen. Was wir besprechen da so. Ich habe jetzt einfach mal die Beschlüsse von einer Sitzung rausgekramt aus 2015. Da haben wir uns zum Beispiel mit Web 2.0-Techniken in der Normung beschäftigt, wie man Web 2.0-Techniken in der Normung nutzen könnte. Das ist das, was wir heute eigentlich standardmäßig machen mit DIN One und so weiter.
Ach, krass.
Wir haben uns über Frequenzspektrum unterhalten, auch im Kontext, wie was muss man bezüglich Frequenzspektrum an Rahmenbedingungen schaffen, wenn man Industrie 4.0 und die daraus resultierende drahtlose Kommunikation abdecken will. Damals war die digitale Agenda der Bundesregierung neu und wir haben uns damit beschäftigt, was wir da machen könnten als Focus ICT, um das zu unterstützen normungsseitig. Wir haben uns mit dem Thema Mensch-Maschine-Schnittstelle beschäftigt, mit Cloud Computing und Mobile Computing und dann war die Sitzung auch schon fast zu Ende.
Das klingt nach so Sachen, wo man nicht glaubt, dass die 2015 gleichzeitig erst und schon auf der Agenda standen. Weil auf der einen Seite hat man das Gefühl, das Ding, das ist so allgegenwärtig und hat so den kompletten Alltag durchdrungen, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es jemals anders war. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, eigentlich ist das doch alles komplett neu. Insofern erst und schon.
Ja, das war also schon ein ständiger Sturm auch von neuen Themen, von neuen Dingen. Und da hat sich genau das Netzwerk, von dem ich vorhin gesprochen habe, bewährt, weil die ganzen Leute halt auch sehr viel mitbekommen haben an Entwicklungen und sich so gedacht haben, okay, das ist ein Thema, da sollten wir mal drüber reden und mal gucken, wie wir das auch unter Umständen mit Normung unterstützen können, wen wir da einbeziehen müssten, was wir auch vielleicht an Formaten machen könnten, um das Ganze zu unterstützen, wo wir vielleicht sehen, okay, das ist ein Thema, was wichtig wird, wo wir aber noch nicht so genau wissen, wie wir damit umgehen können und wo wir vielleicht auch noch gar nicht so genau wissen, wer sind eigentlich die Leute, die da was dazu zu sagen haben. Und da bringt mich so auf ein Format, was wir da angefangen haben, lustigerweise 2020, wie Corona war, und ein bisschen aus der Not geboren, haben wir gesagt, okay, ein Thema, was gerade aktuell war, war das Thema Cybersicherheit. Damals wurde ein Cyber Security Act diskutiert und da gab es viele Leute, die Probleme damit hatten und die da Bedenken hatten. Und ja, jetzt saßen wir alle zu Hause in unseren Homeoffices und Corona-Lockdown und so weiter. Und dann haben wir ein Cyber-Frühstück gemacht. Die Idee dazu hatte Benjamin Helfitz, der, glaube ich, hier auch schon eine Folge bestritten hat. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach eine Veranstaltungsreihe, einmal die Woche, eine Stunde in der Früh, 8 bis 9:10, bevor alle in ihre Meetings gehen. Und dann arbeiten wir so ein Thema mal durch, von politischen Rahmenbedingungen darüber, was sagt die Forschung dazu, wie sehen verschiedene Parteien das, um das Ganze dann praktisch abzubinden, zusammenzuführen Und das haben wir jetzt dreimal gemacht, dieses Cyber-Frühstück zur Cybersicherheit, zum digitalen Produktpass. Habt ihr dann, glaube ich, schon euch darüber unterhalten. Und jetzt jüngst zu Datenökosystemen. Und am Ende von diesen Formaten war eigentlich immer, hat sich so eine gewisse Gruppe von Menschen zusammengefunden, die gesagt haben, okay, wichtig. Und wir haben jetzt so die verschiedenen Sichten gehört. Und jetzt gucken wir, wie wir darauf weiterarbeiten. Und das passiert dann eben unter dem Dach von Focus ICT oder inzwischen dem Nachfolgegremium Focus Digital.
Wenn man diese Cyber-Frühstücke verpasst hat, hat man die Chance, die nochmal nachzuschauen?
Die Chance hat man, ja.
Dann packen wir den Link in die Shownotes.
Das sollten wir auf jeden Fall tun.
Und du hast vorhin was anderes Schönes gesagt, nämlich Dean One. Das ist auch eine ganz tolle Plattform. Einfach in den Browser dean.one, also ohne Englisch One, eingeben. Und dann kommt ihr auf die Startseite. Da kann man sich kostenfrei registrieren. Und auf dieser Plattform sind die ganzen spannenden Themen, an denen Dean jetzt und zukünftig arbeitet. Da findet ihr eine große Auswahl. Da ist Klimawandel, Circular Economy, Digitalisierung in verschiedenen Formen und verschiedenen Ausrichtungen dabei, also BIM für Architektur oder AI und andere Sachen. Da findet tatsächlich Diskussion statt und da werden die sogenannten Normungs-Roadmaps erstellt und die Gruppen zusammengehalten, die das machen. Und was ihr dort auch findet, ist ein kleiner Bereich, der heißt Durchstarten mit Normung. Das ist mein Bereich. Da findet ihr Unterrichtsmaterialien, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, es wäre doch irgendwie cool, wenn mehr Leute zumindest mal wüssten, dass Normung das ist, was man selber macht und nicht das ist, was rauskommt, wenn man lang genug wartet, weil die wird schon machen. Das wäre so meine Herzensangelegenheit. Also wenn jetzt gerade jemand zuhört, der irgendwo unterrichtet, ist egal in welchem Zusammenhang, egal ob ihr irgendwo Prof seid oder Doc oder Postdoc oder ob ihr im Verband unterrichtet oder im Unternehmen den Nachwuchs aufschlaut, in egal welchem Zusammenhang, wenn ihr irgendwie Normung einbringen wollt, redet gerne mit mir.
Ganz wichtiges Stichwort, Amelie. Wir haben bei Focus Digital auch über genau dieses Thema gesprochen, weil wir genau in den Normungsarbeiten zum AI Act, zum Cyber Resilience Act auch feststellen, dass es da Bedarf gibt, auch teilweise akuten Bedarf, dass es wichtig ist, dass Leute, die sich auch wirklich mit Normung, den Normungsprozessen und den Ideen, die dahinter stecken, auskennen, dann in die internationalen Gremien gehen und haben gesagt, wir müssen uns da als Dean, als Zenelec und so weiter auch nochmal verstärkt drum kümmern. Von daher ist es auch diese Arbeit, die du da machst und mit anderen Leuten zusammen machst, die ist total wichtig. Total toll und ich kann die Einladung, die du gerade ausgesprochen hast, wirklich nur ganz, ganz dick unterstreichen.
Dankeschön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir hoffen, dass wir eines Tages dieses System der Normung natürlich nutzen, um die Welt wirklich zu einem besseren Ort zu machen, weil das ist das, was ich immer wieder erlebe in der Normung, dass da ganz viele engagierte Leute zusammenkommen, die sich wirklich konstruktiv Gedanken machen, wie kommen wir hier gemeinsam einen Schritt weiter? Und dieser berühmte Konsens, um den wird es nächsten Monat gehen. Oft spricht man das Wort Konsens aus, als wäre es so der faulste aller Kompromisse oder der kleinste aller gemeinsamen Nenner und eigentlich total wertlos. Und das ist in der Normung aber was komplett anderes. Wieso und warum, das besprechen wir nächsten Monat. Weil dieses Mal geht es um dich, lieber Stefan, und dein Vermächtnis bei Dean. Bevor du uns jetzt verlässt nach 19 Jahren, was nimmst du mit aus deiner Zeit bei Dean? Gibt es was, was du mitnehmen kannst?
Ja, den Wert von Konsens.
Okay.
Das ist einfach ein wichtiges Ding. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Du hast beschrieben, Konsens nicht im Sinn von alle gehen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern man streitet sich und am Schluss kommt man zu dem Punkt, wo alle am besten damit leben können. Nicht immer glücklich sein und es geht nicht nur das, wo jeder wirklich glücklich ist, sondern das, wo ich sage, am Ende des Tages habe ich ein gemeinsames Ding und da finden sich alle ausreichend wieder.
Und ich war beim Prozess dabei. Ich habe gesehen, die andere Seite hat folgende Pain Points und deswegen können die nicht.
Und genau, wenn du über die Pain Points redest und dann mal verstehst, okay, deshalb sagt er das so und deshalb bringt er eine bestimmte Forderung und dann kannst du dir auch überlegen, okay, was bedeutet das für mich? Welches Problem habe ich damit? Und wie könnten wir vielleicht die Lösung so abändern, dass auch dieser Painpoint mit berücksichtigt ist? Und das braucht man nicht nur im Kontext von Aufschreiben technischer Regeln. Das brauche ich im Prinzip in gesellschaftlichen Prozessen. Das brauche ich, wenn ich in einer Initiative irgendwie was voranbringen will. das hilft unheimlich, auch fair miteinander umzugehen, wertschätzend miteinander umzugehen und sich nicht gleich in Streitereien vom Wer hat Recht zu verstricken, sondern einfach zu sagen, okay, gut, lass uns miteinander reden, lass uns gemeinsam wirklich in bester demokratischer Weise um die beste Lösung streiten und dann gemeinsam mit der besten Lösung vorangehen.
Ich stimme dir absolut zu. Auch ich sehe in der Normung das Potenzial, ein paar von den Wunden, die wir im Moment gesellschaftlich haben, zu heilen. Und dazu gehört nämlich auch, und deswegen ist das so nochmal was doppelt Besonderes, die Leute, die da zusammensitzen, kennen sich mit der Sache, um die es geht, wirklich aus. Aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, aber es sind jeweils fachliche Diskussionen. Wenn jemand sagt, ich kann damit nicht leben, weil folgender Painpoint, dann ist das ein echter, sachlich-technisch vorhandener Painpoint und keine ominöse Wählermeinung, die ich jetzt aus dem Hut zaubere, weil ich irgendwas nicht will, sondern es ist echt. Und das macht diese Diskussion so anders.
Ja, wobei es kommt schon auch mal vor, so ehrlich müssen wir sein, dass jemand mit vorgeschobenen technischen Argumenten irgendwie sein Ding durchdrücken will. Aber meistens fliegt er damit auf.
Ja. Mit Normung die Welt zu einem besseren Ort machen. Lieber Stefan, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so inspiriert hast und so viel von deinem Herzblut auch in die Normung gebracht hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zeit, die du jetzt anderweitig nutzen wirst. Darf ich dich noch fragen, was du machen wirst? Oder sagst du, lass mich in Ruhe, das hat nichts mehr mit euch zu tun?
Du wirst lachen. Ich werde tatsächlich auch viel mit dem Thema, also mit Consent Spirit arbeiten, künftig in zivilgesellschaftlichen Projekten.
Wer hätte das gedacht, dass die Normung über die Normung hinaus inspiriert?
So ist es. Ich danke dir ganz herzlich, Amelie, für die Einladung.
Danke dir.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei DIN, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.